Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
So, die Aufnahme läuft. Per Günther zurück von der Nationalmannschaft aus Bamberg. Die deutsche Nationalmannschaft, das ist jetzt keine News, aber wir starten dennoch damit, ist qualifiziert für die Eurobasket 2025. Der Weltmeister ist also mit dabei. Es war ja nicht mehr wirklich groß zweifelhaft, aber so ein bisschen Bauchschmerzen hatte man vielleicht noch für die ersten paar Minuten. Jetzt nicht im zweiten Spiel des Fensters, aber im ersten Spiel des Fensters, aber relativ souverän dann über die Bühne gebracht. Keine großen Überraschungen da. Wie fandst du denn inhaltlich die beiden Auftritte der Nationalmannschaft?
Also ich fand die ersten drei Halbzeiten richtig gut, muss ich wirklich sagen. Ich war gerade aus der Souveränität des Montenegros Spiels war ich sehr angetan. Ich finde es geil, was sie für ein Basketball spielen. Ich saß ja letzte Woche und hab so ein bisschen meinen Zweifel ausgedrückt an diesem Zitat von Mumbrou, dieses, er will schnell spielen und will auch den Gegner dazu bringen, schnell zu spielen. Das fand ich irgendwie ein bisschen seltsam, aber du erkennst, dass sie wirklich diesen Impuls jedes Mal haben, nach einem Defensiv-Rebound, nach einem erfolgreichen Korb des Gegners, das Spiel schnell zu machen. Und sie hatten so gut wie kaum Phasen dabei, wo sie dadurch unkontrolliert wurden. Also sie haben dann, wenn sie nichts hatten, nach ein paar Sekunden abgebrochen, oder sie haben eben sehr selbstlos Würfe genommen, wo es glaube ich nur so ein paar Stretches gab, immer mal wieder ein, zwei Minuten, wo ich dachte, okay, der war mir jetzt eine Spur zu wild, aber insgesamt fand ich, sah das richtig gut aus. Die Spieler sind gut, das wissen wir, aber ich mag das, den Ansatz. Ich finde, wir erkennen drei Sachen bei Mumbrou. Das sind, er will schneller spielen, dann zweitens, es sieht so aus, als gerade in dem Montenegro-Spiel, dass es noch mehr andere offensive Looks geben wird, als die typischen Pick-and-Roll-Offenses, die es unter Herbert hauptsächlich waren. Also durchaus mal mehr so ein bisschen spanisch, heißt ein bisschen mehr Bewegung, mehr Plays für die Werfer, einfach so ein bisschen verschiedene Stagger-Screens, Varianten und sowas. Und dann, dass die Rotation tiefer sein soll. Mhm. Kearney hat ihn ja gefragt, ich fand, das war die beste Kearney-Frage, die ich seit langem gehört habe, weil sie auch mir brennend auf der Zunge lag. Er hat Mumbrou nach dem zweiten Spiel gefragt, okay, du hast jetzt irgendwie gefühlt wieder alle 12 spielen lassen, das ganze Spiel. War das jetzt einfach was für ein Fenster? Willst du Leute schonen oder willst du, ist das dein Ansatz? Willst du so spielen? Und Mumbrou hat ziemlich deutlich gesagt, er will so spielen. Also das sind so für mich die Sachen, die man erkennen kann von ihm.
Mhm. Ist ja auch sehr interessant in Hinsicht darauf, wie der Kader dann aussehen wird für die Eurobasket. Klar, das ist alles noch in einiger Ferne. Wir wissen natürlich nicht konkret, wer alles dabei sein wird. Aber ich finde, gerade die Aussicht, mit zwei verschiedenen Anzügen spielen zu können, gerade auf internationaler Ebene immer sehr erfolgsversprechend und sehr interessant, weil dann hast du eben Dennis Schröder auf dem Parkett und wirst wahrscheinlich mit ihm sehr viel Pick-and-Roll laufen, sehr viel Verantwortung für ihn mit dem Ball in der Hand. Und dann brauchst du aber ja für die Minuten ohne Dennis Schröder irgendwie einen zweiten Anzug. Ne? Du hast natürlich Franz Wagner als jemand, der sich selber seine eigene Offense kreieren kann, wahrscheinlich besser als jeder andere im deutschen Kader. Aber du hast dann eben auch andere Möglichkeiten, in dein Spiel zu kommen, wenn Nick Waller-Babb auf der Eins ist, wenn du vielleicht, keine Ahnung, Justus Hollatz, wenn der dann im Kader stehen sollte am Ende, auf der Eins ist. Und dahingehend finde ich, dass es ein guter Ansatz ist. Ich hatte, wenn man so ein bisschen Bauchweh haben musste bei der deutschen Nationalmannschaft unter Gordon Herbert, dann waren es meines Erachtens nach fast immer diese Nicht-Dennis-Schröder-Minuten, wo man das Gefühl hatte, wir wissen jetzt nicht wirklich, was passiert gerade offensiv. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, in diesem ja auch sehr tief besetzten Kader wieder so ein bisschen Varianz reinzubringen. Ich finde es natürlich spannend, jetzt schon, auch wenn es, wie gesagt, schon weit im Vorhinein ist, so ein bisschen auf den theoretischen Kader zu blicken, weil auch daran wird sich ja sehr ausrichten, wie der Spielstil dieses Teams dann letztendlich auch aussehen wird. Und ich meine, es ist ein Kader, allein schon in der Theorie, der 12 Deep gehen kann in jedem Spiel vom Talentlevel. Ich muss sagen, Per, ich bin da in ein ziemlich tiefes Rabbit Hole abgestürzt, was so Kaderkonstruktionen insgesamt bei den Top-Teams der Eurobasket angeht. Wir haben noch nicht, oder weißt du da was? Ich habe es versucht, nochmal nachzuschauen, weil es ja irgendwie das Dauerthema ist und niemand eine konkrete Antwort kennt jemals. Ist Isaiah Hartenstein jetzt offiziell raus oder ein Kandidat oder nicht? Weißt du da den letzten Stand? Weil ich habe nichts dazu Aktuelles mehr rausgefunden.
Okay, ich habe eine persönliche Theorie, die null damit zu tun hat, mit irgendwelchem Fachwissen, mit irgendwelchen Gesprächen direkt mit ihm. Es gibt ja gefühlt immer so drei Zitate, die rumgeistern. Und das eine ist doch ungefähr so, das ist jetzt paraphrasiert, ich priorisiere immer die NBA, aber ich will natürlich für Deutschland spielen. Wenn mit meinem Körper und der NBA und mit meiner Familie alles in Einklang ist, dann spiele ich. Oder? Kennst du dieses Zitat auch?
Also es gibt aus dem Dezember ein Zitat von ihm, das lautet, er wird auf jeden Fall für Deutschland spielen und dann kommen genau diese Konditionen eben hinterher.
Genau.
Die für mich klingen wie, ja okay, das ist wahrscheinlich ein Zustand, der nie eintreten wird.
Genau, also das wäre genau meins. Es ist für mich hört sich das nicht so an. Ich hätte jetzt auch gar nicht präsent, wann er das letzte Mal für Deutschland gespielt hat. Also hieße das ja, wenn er unbedingt spielen will, dass auch in dieser letzten Zeit diese Parameter, die für ihn entscheidend sind, noch nie so zusammengefallen, also oder ineinander gegriffen haben. Für mich hört sich das nicht so an, als würde er spielen, vor allen Dingen nicht für eine Eurobasket in Finnland und Estland oder wo auch immer. Glaube ich, dass er letztes Jahr Bock hatte auf die Olympische Spiele 2024 in Paris? Ja. Glaube ich, dass er 28 vielleicht Bock hat auf Olympische Spiele in L.A.? Ja. Aber es wirkt auf mich nicht so, als wäre sein Bedürfnis besonders groß. Deswegen ist er bei mir, wenn ich den Kader durchgehe, ist er eigentlich nie dabei.
Ja, ist gar nicht so leicht, so schnell herauszufinden, wann er zuletzt gespielt hat für die deutsche Nationalmannschaft. Er hat insgesamt 19 Spiele gemacht, was mehr sind, als ich dachte. Ich hätte weniger erwartet.
Hätte ich auch gesagt. Insgesamt. 19 A-Länderspiele hat er gemacht?
A-Länderspiele, ja, genau. 19 Krass. A-Länderspiele.
Guck mal, da war
2017 schon Debüt. Das ist natürlich auch schon wahnsinnig lang her. Okay, das ist für mich die größte Kaderfrage aktuell, ob der Mann dabei ist oder nicht. Und dann dahinter ergibt sich für mich, ich lese jetzt einfach mal meinen Kader vor, wie ich ihn aufgezeichnet habe. Und es kann sein, dass ich bin untergegangen, vor allen Dingen in den anderen Teams für die Eurobasket. Das heißt, es kann gut sein, dass ich offensichtliche Spieler verpasst habe. Und dann schimpfst du mich bitte. Also, mein Kaderstand jetzt wäre Dennis Schröder, Nick Weiler-Babb, Justus Hollatz. Das ist das große Fragezeichen. Dann Andy Obst, David Krämer, Maudolo, Franz Wagner, Tristan da Silva, auch das für mich noch ein Fragezeichen. Isaac Bonga, Johannes Vogtmann, Johannes Thiemann, Daniel Theiss, Oscar da Silva. Raus sind Mo Wagner, klar, der wird nicht spielen aufgrund seiner Verletzung. Tibor Pleiss, finde ich spannend noch, ist jemand, der jetzt auch dann wieder Euroleague-Basketball spielen wird, wobei nicht klar ist, wie viel er spielen wird. Luis Olindi, tough omission für mich, weil er eigentlich als Spielertyp dir sehr gut reinpassen würde in diesen Kader. Und dann gibt es ja immer noch die Frage, auch da bin ich, um ehrlich zu sein, so ein bisschen gescheitert in der Recherche. Es war ein Vormittag vieler Niederlagen für mich. Was genau los ist mit Dwayne Washington? Ob der ein Kandidat ist, ja oder nein? Weil so wie ich es verstehe, würde der nicht den Spot von Nick Weiler-Babb übernehmen müssen, weil er in Deutschland geboren ist, in Frankfurt. Und der hat ja mal Interesse geäußert, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Und ich glaube, er könnte auch mit Nick Weiler-Babb zusammen im Kader stehen. Okay, ich kann es aber nicht hundertprozentig bestätigen.
Ich kann es auch nicht bestätigen, aber das hieße, glaube ich, trotzdem, dass er noch nicht den deutschen Pass hat, sich den besorgen will. Das heißt, ich gehe auch davon aus, dass er die duale Staatsbürgerschaft möchte. Die ist ja quasi kaum noch zu bekommen in Deutschland. Das heißt, er müsste, um das zu tun, auf seine amerikanische Staatsbürgerschaft verzichten. Das ist gerade bei Amis, glaube ich, immer eine Sache, die wir sehr selten sehen. Und ich bin mir nicht mal sicher, dass selbst wenn er all das tun würde, noch nicht mal einen Platz im Kader garantiert hätte. Das heißt, es ist auch da bin ich eher pessimistisch eingestellt, dass wir diese Entwicklung sehen werden.
Genau, also der wäre dementsprechend auch für mich jetzt nicht dabei. Also nochmal im Schnellflug, Schröder, Weiler, Bepp, Hollatz.
Erzähl mir doch einfach mal, wer für wen. Also Giffey raus, Da Silva rein und Mo Wagner raus und dafür
Tristan.
Oscar Da Silva rein.
Ja, Oscar und Tristan sind die.
Oscar und Tristan aktuell für Nils und Mo. Und dann hast du aber noch Krämer drin. Wen ersetzt Krämer? Vom letzten Jahr, vom olympischen Kader.
Ich muss nochmal durchzählen, wie viel ich denn habe. Habe ich 12 oder 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 habe ich aktuell im Kader. Ja, okay, gut. Dann ist.
Dann sind wir jetzt bei der Krux, weil bisher war es einfach. Das habe hab ich auch geschafft.
Ich muss mal den Olympiakader nochmal aufrufen. Das ist
also, du hast quasi, meiner Meinung nach, ist es eine Mischung aus Maodo, Krämer oder Nick Waller-Bepp. Und Nick Waller-Bepp ist für mich gesetzt und.
Ja. Für mich auch.
Dann ist es.
Für mich ist Maodo über Krämer gesetzt. Da
bei mir auch.
Da ist es aber für mich so ein bisschen Frage der Philosophie. Weil wenn Mumbu ansagt, er möchte sehr viel Tempo und er möchte Chaos und er braucht dann dementsprechend auch solche Shot-Creator. Nicht, dass Maodo Loh kein Shot-Creator wäre. Also beileibe nicht. Aber David Krämer gibt dir, glaube ich, schon nochmal so dieses ein bisschen zusätzliche, er kann mehr aus dem Chaos agieren. Ja. Und wenn wir. Also wenn wir davon absehen, ne, von der puren Liga-Zugehörigkeit, einer spielt Euroleague, einer aktuell noch nicht, das kann sich auch nächste Saison ändern, dann ist es schon ein sehr enges Rennen für mich zwischen Krämer und Loh.
Also du sagst es genau richtig. Am Ende ist es ja die Frage, willst du, wenn Dennis nicht da ist, noch jemanden, der quasi dann Dennis Light Offense spielt? Also mit diesem Element des der Explosion, die Maodo ja hat. Oder willst du, wenn Andy Obst nicht auf dem Feld ist, willst du da quasi Andy Obst in einer anderen Variante oder einen ähnlichen Spielertyp, der diese gleichen Plays oder Systeme nutzen kann, auf dem Feld haben?
Das ist sehr, sehr spannend, ja, weil da kommt so ein bisschen für mich die Frage auf, inwiefern man Franz Wagner Ballhandling in einer sekundären Rolle überlassen möchte in der Fieber. Ich habe das Gefühl, dass Franz Wagner wahnsinnige Schritte nach vorne gemacht hat. Die Orlando Magic sind gerade völlig am Abschmieren, aber das liegt nicht an Franz. Aber mit dieser On-Ball-Verantwortung als erste Option tut er sich schon immer noch schwer. Und das ist die Frage, die für mich geklärt werden muss.
Ich glaube trotzdem, dass es wieder eine so krass an den äußersten Teilen des Kaders ist. Einfach weil, wenn ich meine Augen schließe, oder ich glaube, dass ich nachts manchmal aufwachen werde und von einem Kader träumen werde, wo wir mit Bonga auf 2, Franz auf 3 und Tristan Da Silva auf 4 spielen. Und das einfach ein Block sein wird aus so hyperintelligenten, variablen Verteidigern, offensiven Maschinen, die, wir wissen, dass Tristan Da Silvas Catch and Shoot genauso ist, wie er ist, mit 45%, betiteln wir ihn einfach mal. Und dann wissen wir, oder glauben wir langsam zu wissen, dass Isaac Bonga sich auch zumindest zwischen 38 und 40 vielleicht stabilisiert. Und dann ist das einfach, glaube ich, meiner Meinung nach ein Block, der auch den Löwenanteil eines Spiels absolviert, weil du defensiv dann quasi unantastbar bist. Wenn ich dann noch mir vorstelle, dass ein Nick Waller-Bepp dazu genauso spielt, offensiv, wie er das aktuell beim FC Bayern macht und dann so ein defensives Element noch dazu bringen kann, dann mache ich mir auch kaum noch Sorgen um die Schröder-Minuten. Das Einzige, was ich dann wieder nicht sehe, ist, aber das sehe ich nie, weil ich immer ein bisschen Kotze im Mund habe, wenn Leute davon sprechen, 12 Spieler spielen zu wollen in einem Fieberspiel, dann Ich sehe es einfach trotzdem nicht. Ich sehe dann mit einem, vielleicht mit einem Krämer oder so noch einen Spezialisten, der mal für 2 Plays kommt nach einer Timeout, aber ich sehe trotzdem nicht, dass, ich glaube einfach nicht daran. Mich interessiert total, ob du, was deine Meinung ist, oder bin ich einfach da gebrandmarkt? Es gab in meiner Karriere 1-2 Jahre, wo wir das versucht haben, und ich habe es gehasst wie nie was zuvor. Ich kenne quasi als positives Beispiel nur Real Madrid über 10 Jahre, die das gespielt haben, die auch mit 3 Point Guards gespielt haben, die einfach gesagt haben, wir haben so viel Qualität und jeder von unseren Spielern ist in der Lage auch zu performen, wenn er nur 12 Minuten spielt und in den nächsten Minuten 6 Minuten. Ich bin maximaler Jünger der Worte von Jaka Lakovic, der sagt, es gibt 3 Spielertypen, 30, 13 und 3 sind die Minutenanzahlen, die es gibt. Und du bist einer von diesen, aus dieser Kategorie. Und es gibt nicht 15, 15, 15, 17, 22, 22, 22 und damit füllen wir den Kader.
Ja. Ich muss ehrlich sagen, dass ich auch kein Verfechter der Philosophie der breiten Minutenverteilung auf gleicher Ebene bin. Also ich bin auch ein klarer Freund von ziemlich klaren Rollen und ziemlich klarer Aufteilung. Es kommt natürlich immer darauf an, ne? Für eine Saison mit 82 Spielen kann man aus meiner Sicht sehr gerne mal 12 tief gehen. Wenn es um ein Turnier geht mit 6, 7 Spielen, ergibt es für mich wenig Sinn. Also es gibt wenig historischen Kontext, der mir sagen würde, das funktioniert richtig gut. Selbst bei Teams, die von Position 1 bis 12 gleichwertig besetzt sind oder annähernd gleichwertig, ne, sagen wir Team USA bei Olympia.
Danke sehr.
Ja, kristallisiert sich ja dann relativ klar heraus, ja, okay, Jason Tatum ist halt nichts für dieses Turnier.
Ja, danke, genau das. Ich habe mir das gestern angeguckt nochmal bei diesem hier, was weiß ich, mit Gold auf bei der Netflix-Doku. Steve Kerr sagt genau das. Steve Kerr, dein Mann, dein Coaching-Gott, sagt, hey, macht euch ready, bla bla bla, es wird nicht einfach, ihr müsst committed sein, weil es ist unglaublich schwierig, in 40 Minuten mit 12 Leuten zu spielen. Und einfach Jason Tatum, der ein paar Monate davor Meisterschaft gewonnen hat für Boston Celtics, kriegt einfach DNPs, weil es wir gefühlt mittlerweile wissen, dass es unglaublich schwierig ist, Rhythmus, Rolle, Ownership, all diese ganzen schönen Dinge Gebühren zu entwickeln, wenn einfach zu viele Köche in der Küche stehen.
Ja, finde ich auch. Und insofern ist Kaderzusammenstellung für mich, also du hast mir diese Frage ja vorab gestellt mit Rotation, wie tief geht man? Und für mich ist Kaderzusammenstellung insofern auch spannend, weil ich mag Kader nicht besonders, wo Spielerrollen sich also extrem doppeln. Also wenn du zweimal den gleichen Spielertyp hast, deswegen war ich ja auch so kritisch beziehungsweise so skeptisch über den Kader des FC Bayern Basketball zum Beispiel vor der Saison. Das Gefühl hatte, es gibt zu viele Kaderrollen, die sich doppeln. Die haben sich alle so ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt und wie die das hinbekommen haben, ist wirklich nach wie vor Wahnsinn. Wir sprechen auch später noch über die Euroleague genauer. Aber in der Theorie bin ich von so einer Art der Kaderzusammenstellung überhaupt kein Fan, weil was ich in meinem Kader haben möchte, ist die Notoption, so ein bisschen der Nothammer, um in der Theorie plötzlich einen ganz anderen Stil spielen zu können für ein paar Minuten. Und nur in solchen spezifischen Fällen ergibt für mich eine 12-Mann-Rotation gelegentlich Sinn. Wenn du sagst, ah, okay, wir haben jetzt dieses Team vor uns und unsere traditionelle Pick-and-Roll-Defense funktioniert einfach überhaupt nicht. Und wir haben aber einen langen Center, der unser Star ist, keine Ahnung, wir haben Joel Embiid auf der 5, aber der ist im Drop und wird da zerfräst. Wir haben aber auf Kaderposition 12 noch irgendwo so einen Gershon Yabusele. Der kann jetzt mal die 5 spielen für 10 Minuten in diesem Playoff-Spiel. Der spielt nochmal nie, also er spielt jetzt bei den Philadelphia 76, das aktuell schon, aber nur, weil der ganze Kader verletzt ist. Aber jetzt schmeißen wir ihn hier mal rein. Da, für diese Situationen ist der Kader 12 tief, aus meiner Sicht. Nicht für jedes Spiel gehen wir mit 12.
Und das hieße ja, ist das quasi eher, das hört sich für mich an eher wie ein Tibor und eher wie ein Krämer als eher wie ein Loh und ein Oscar da Silva? Oder ist das so, wenn du jetzt
in diesem... Ich weiß gar nicht. Ja, genau, das ist die Frage. Wäre Oscar da Silva nach einer eher schwierigen Saison die Omission? Wäre es Johannes Thiemann? Ist Thiemanns...
Den fasst man, der ist unantastbar.
Der ist unantastbar, ne?
Unantastbar.
Ja, schon.
Ja, ist er. Aber für mich ist auch Mauro Dolo unantastbar, du weißt das.
Ja,
das,
eigentlich
da,
schon.
Da denke ich nicht rational, da schaltet mein Gehirn aus.
Mhm.
Oder vielleicht ja, sogar auch mein Gehirn sagt mir sogar eigentlich auch Mauro Dolo. So ist gar nicht so. Aber selbst wenn mein Gehirn nicht mehr Mauro Dolo sagen würde, würde ich meinem Mund trotzdem Mauro Dolo sagen.
Mhm. Ja, das ist wird sehr, sehr spannend, dieser Kampf um die letzten Kaderplätze, speziell wenn man dann noch vielleicht so ein bisschen den Blick in die Zukunft wirft, 1, 2 Jahre in die Zukunft wirft und dann Ariel Hook-Porty müsste ja eigentlich auch ein Kandidat sein auf dem Papier für diesen Kader. Ist, glaube ich, aber kein realistischer Kandidat für diesen Kader. Und was mein tiefes Rabbit Hole war, in das ich dann gefallen bin, ist, dass ich so ein bisschen versucht habe, vorauszuprojizieren bei diesen europäischen Kadern, wie das denn in ein paar Jahren aussehen könnte. Ich meine, wir haben Jack Cale schon gesehen mit der deutschen Nationalmannschaft. Ich glaube, Jack Cale ist aktuell so auf einem absoluten Hype-Bandwagon insgesamt. Gibt auch immer mehr amerikanische Scouts, so G-League Ignite soll interessiert sein. Also der war so ein bisschen unter dem Radar, hatte ich das Gefühl, für das absolute so NBA-Draft-Top-Level, ist da jetzt aber mittlerweile immer mehr, taucht da immer mehr auf. Johann Grünloh ist noch ein Spieler, den man dann natürlich irgendwann da sehen möchte. Wir haben Christian Anderson bei Texas Tech, der eine super Saison spielt. Und ganz interessant finde ich auch noch Erik Reibe. Ich weiß nicht, wie viel du von dem schon mitbekommen hast. Der ist McDonald's All-American. Der
schwappt mittlerweile auch immer in meinen Algorithmus hinein.
Ja, yeah, genau. Spielt bei Potomac an der Highschool derzeit noch, hat committed zu UConn, der Universität, bei der auch Nils Giffey 2 NCAA Championships gewonnen hat. Und auch dahingehend finde ich das interessant, weil in diesem Kader auch durch diese Spieler, die da jetzt reinkommen werden, nochmal neue Fragen für mich entstehen in der Kaderbalance. Also es gibt einen Spielertypen, den hast du ganz klar nur einmal, oder vielleicht ist es gar nicht so klar, den hast du so eineinhalb Mal in Andi Obst David Krämer, ne? Und ansonsten kommen da jetzt Spieler nach, wo, wenn die wirklich dieses Level erreichen, so eine philosophische Frage gestellt werden muss aus meiner Sicht, wie man denn spielen möchte, weil es nochmal komplett neue Zusammenstellung von Spielern ist. Aber du siehst schon, das Rabbit Hole ist so tief, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt so tief in die Zukunft vorausblicken müssen. Ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig spannend, was da passiert.
Ich glaube, weil ein Team, da hast du wahrscheinlich auch drüber Gedanken gemacht, weil das heranrauscht und wir da ja auch noch kurz drüber sprechen können. Ich glaube, deswegen ist es gerade aus deutscher Sicht so fast entscheidend, über das Jetzt zu sprechen, weil du hast ja wahrscheinlich das Gefühl, eine Eurobasket, wenn du die gewinnen möchtest, ist das dieses Jahr,
ja,
wenn du nicht Frankreich bist, so mit wahrscheinlich die beste Chance, die du in den nächsten 10, 15 Jahren haben wirst, dieses Ding zu gewinnen.
Ja, lass uns über die französische Basketballnationalmannschaft sprechen. Das war der Auslöser für.
Es immer wieder. Es gibt ein einziges Thema, was früher oder später, einmal im Quartal, driften
weil
wir
so
einfach
in dieses,
driften
weil
wir einfach
es so
in diesen
absurd
Kader.
Ist.
Aber ich nehme. Ja, mach mal, aber ich glaube, ich habe diesmal eine Gegenposition.
Okay.
Schauen wir mal, was passiert.
Ich bin gespannt auf deine Gegenposition. Ich habe die Ehre gehabt, das Spiel, Qualifikationsspiel gegen Kroatien zu kommentieren. Kroatien übrigens ganz klar das beste Team, das nicht dabei sein wird bei der Eurobasket. Ja. Das ist sehr bitter für die, weil sie eben in der Gruppe mit Zypern gelandet sind. Und dann trotz heroischem Efforts von Mario Hezonja es nicht geschafft haben, die Franzosen.
Also Zypern als Ausrichter natürlich direkt qualifiziert, kein Blumentopf gewonnen in der Gruppe, letzter geworden, aber deswegen nicht die besten drei weitergekommen, sondern quasi nur die besten zwei und dann Frankreich, Kroatien und wer war's noch?
Frankreich, Kroatien und Bosnien.
Ja, genau.
Ja, taffe Gruppe. Also, ich habe dieses Spiel kommentiert und ich kann mir vorstellen, also man war fast, die sind fast durchgehend mit Euroleague-Spielern besetzt gewesen jetzt für dieses Fenster. Es waren fast alles Euroleague-Spieler oder zumindest Spieler, die innerhalb der letzten zwei Saisons in der Euroleague gespielt haben. Ich kann mir vorstellen, dass aus diesem Kader, der da jetzt gespielt hat, zwei Spieler übrig bleiben. für die Eurobasket. Und das vor allen Dingen auch, weil man, ich meine, Théo Maledon ist ein europäischer Topspieler. Théo Maledon hat aus meiner Sicht nie eine faire Chance bekommen in der NBA und ich glaube, wenn er sie bekommen würde, dann könnte der auch anderes zeigen. Und Eli Okobo und das war's dann schon. Ich lese mal kurz einen projizierten Kader vor, einen möglichen Kader, einer von vielen, der bei Frankreich möglich wäre. Wäre Théo Maledon, Killian Hayes, der jetzt wieder einen NBA-Vertrag hat, keine Ahnung, ob dem vertraut wird oder nicht. Vom Talentlevel gehört er da auf jeden Fall rein. Eli Okobo, Bilal Koulibaly, Evan Fournier, Zachary Risaché, der Nummer 1-Pick, Nick Batum, Alex Saar, Gershon Yabusele, Rudy Gobert, Usman Dieng. Da ist jetzt schon verletzt raus Victor Wembanyama. Da ist jetzt schon verletzt raus Matthias Lissor.
Gobert war auch nicht dabei?
Doch, Gobert.
Gobert hattest du dabei, okay. Hattest du dabei, okay. Kein Strasel. Kein Yabusele. Kein
Yabusele war dabei.
War auch dabei, okay. Diabaté? Ja. Auch nicht?
Der war, hatte ich nicht dabei.
Kein Cordinier, der vielleicht der beste Spieler, einer der zwei, drittbesten Spieler des letztjährigen Turniers. Ja. Kein Salahü?
Nein, nicht dabei. Ich meine, das sind die, also Missing, jetzt nicht im Kader. Victor Wembanyama, Olivier Sarr, der bis vor kurzem noch einen Vertrag bei Oklahoma City hatte. Jalen Hort, Isaiah Cordinier, Timothy Luau-Cabarrot, Vincent Poirier, Nils Sacco, Strazel, Hifi, Cornelie. Das ist Wahnsinn.
Okay.
Das ist völlig absurd.
Okay. Ich habe mir diesen Kader auch angeguckt. Und erstmal ist natürlich die Frage grundsätzlich, wann passiert der große Umbruch? Also dein Kader ist ja quasi jetzt so eine gute, gesunde Mischung. Wen hast du quasi? Risaché, Koulibaly ist dabei, aber es ist noch nicht der, also immer noch Nick Batum und immer noch Fournier. Also es ist quasi so eine halbe Mischung plus neuer Trainer. Das wäre jetzt vielleicht sowas wie so eine Eurobasket-Gestalt gestaltest. Ich bin gespannt, wann du halt wirklich dieses, wenn die zwei raus, also wenn du wirklich jetzt Nick Batum rausnimmst und du hast nicht Cordinier und du hast nicht Fournier, sondern du spielst quasi wirklich Generation Frankreich, was ist es, 3.0 oder 4.0. Ich weiß nicht, ob ich das Gefühl, also ja, haben sie die längste Wingspan des Turniers? Ja. Mhm. Aber immer wenn
das
du mir
ohne Wembanyama.
Ja, aber immer wenn du mir diese Namen vorliest, dann bin ich mir nicht sicher, dass das Euroleague-Team nicht gegen das andere Team gewinnen würde. Weißt du, was ich meine? Also es fehlt mir noch so ein Surefire, jemanden Fieber-Basketball-Killer, von dem ich weiß, neben Wembanyama wird das Gesicht für die Fieber-Turniere. Wahrscheinlich ist es Risaché irgendwie, aber du kannst mir so viele Geschichten von denen erzählen, dass irgendwie so die halb diese NBA-Spieler, die dann irgendwie 10 Jahre in der NBA sein werden, aber da keine Stars sein werden, irgendwie in so einem Fieber-Setting gar nicht so viel besser sind als diese EuroLeague-Spieler, die wir kennen. Also ich bin mir auch noch nicht sicher, ob so ein mir fehlt einfach so eine zweite Granate. Weil ich weiß, was das für ein verrückter Kader ist. Aber wenn du Hand ins Feuer legen würdest in 3 Jahren, wer ist, wenn die Wemby spielt nicht, wer trägt jetzt das französische Spiel für 5 Minuten in einem Finale gegen die Amerikaner?
Oh, ich würde sagen, da gibt es mehr als eine Option.
Okay, wer ist, gib mir einen, ich will nur
Theo
den
Maledon.
Einen.
Ja, okay, Theo Maledon.
Dann ist es Theo Maledon, der 3 Jahre in der NBA rumgewurstelt ist und jetzt ein gutes Jahr gespielt hat. Von dem wollen wir jetzt, dass er gegen die USA das Spiel so hält, 2028 in L.A.
Immer noch.
Das ist nicht der Name, den ich hören will.
So viel Maledon-Hate.
Nein, das ist kein Hate. Ich meine, ich rede jetzt von, wir haben 30 überragende Spieler bei Frankreich, aber ich will den hinter Wembanyama die Bombe noch hören.
Dann ist es Bilal Coulibaly. Also, ich weiß, der spielt bei den Washington Wizards, die sich keiner anschaut und die stinken. Bilal Coulibaly ist the man. Hat jetzt Sophomore Season, up and down, ist nicht immer, ist manchmal ein bisschen schwierig, weil er aber auch in einem sehr schwierigen Team spielt. Vor allen Dingen sein Wurf fällt gar nicht mehr, leider. Letzte Saison hat er sehr starke Indizien gezeigt, dass er ein guter Dreierschütze sein kann. Das hat sich dieses Jahr ein bisschen erledigt. Er bekommt allerdings auch alle 4 Spiele mal einen offenen Wurf. Ne? Der Rest ist halt mal neben Jordan Poole spielen müssen und so weiter und so fort.
Okay.
Ich sag dir, das ist die zweite Granate.
Okay, alles klar. Okay. Und jetzt sage ich dir Folgendes. Ich sage, hier ist meine steile These, in 3 Jahren oder in 2 Jahren, und es ist ein Turnier, Wemby kommt nicht, weil irgendwas los ist. Und dann nehme ich von mir aus immer noch Dennis in 2 Jahren und Franz und Tristan da Silva und wen auch immer wieder zupacken, Grünloh oder wen auch immer, über deinen geliebten Maledon und über deinen geliebten Coulibaly und deinen geliebten Alexander Sarr oder wie sie alle heißen, nehme ich tatsächlich dann mal unsere erste 5 trotzdem über diese verrückten Franzosen. Sie haben einfach so viele, aber ich sehe die Spitze dann einfach nicht mehr.
Ja, Alexa ist überhaupt nicht geliebt von mir tatsächlich.
Ja, okay.
Das ist natürlich ein sehr einfaches Gedankenexperiment. Ja, geben dir diese Mannschaft ohne ihren Weltstar. Ja, okay. Ja, gut. Aber dann nehmen wir halt auch Franz Wagner bei Deutschland aus. Und dann ist es schon wieder eine ganz andere Geschichte.
Na, ich glaube nicht, dass das gleiche ist. Ich glaube generell, dass mit einem Franz Wagner, ob seiner körperlichen Statur und so anders, Risikobereich anders umgegangen werden wird, als mit einem Victor Wembanyama, der jetzt vielleicht schon mal ein halbes Jahr raus ist, oder wir gehen auf Nummer sicher. Ich glaube, dass das was anderes sein wird. Tendenziell. Also, wir erleben ihn, und Wembanyama, wenn man ihn sprechen hört, wirkt es so, als würde er jedes Fieberturnier spielen wollen. Mhm. Aber wenn du mich fragst, over under, wer wird mehr Turniere spielen, würde ich sagen, Franz spielt eine Ecke mehr, als Wembanyama das tun wird.
Ich hoffe einfach, wir alle hoffen, dass Victor Wembanyama viele Turniere spielt, weil das ist tatsächlich ziemlich scary, Venenthrombose in der Schulter, hoffentlich bekommt man das bereinigt. Also für mich sind die große Frage ist bei Frankreich immer noch klar, wer hat den Ball in der Hand. Aber die wurde für mich diese Saison schon deutlich beantwortet von Théo Maledon, der zeigt, was sein Level ist. Und ich glaube, dass Bilal Coulibaly das Zeug hat, für mich hat Bilal Coulibaly All-Star-Upside in der NBA. Da ist viel, fehlt noch, es fehlt sehr viel, aber watch him.
Ja, ist gut. Guck mal, es ist nicht einfach, den Case gegen die Zukunft des französischen Basketballs zu machen. Aber ich war einfach, es passierte mit mir, als ich mir diesen Kader tatsächlich mal anguckte, weil ich einfach die wenigen Surefire-Boys sehe oder vielleicht den zweiten All-Star in der NBA einfach nicht unbedingt sehe. Und da habe ich mir ein paar Mock-Drafts angeguckt, und dann ist es zumindest mal nicht mehr so, dass wenigstens 3 Jahre immer nur noch Nummer-1-Picks kommen. Ich meine, ich glaube 26 oder 25 ist es jetzt, glaube ich, SNG von Ulm.
Der ist schon Top 10.
Je nachdem, wo du guckst, ist er so um die 10, sagen wir. Und dann hast du Nolan Traoré.
Traoré, ja.
So unter den ersten 25 oder so irgendwo. Aber es reißt jetzt zumindest mal ab, dass jetzt nicht jedes Jahr in den ersten 5 Picks 3 Franzosen dabei sind.
Ja, du hast erst 2027 hast du wieder so ein Supertalent. Mukuri, ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast von Paris. Hast du den schon mal gesehen? Schau dir den mal an. Hugo Mukuri. Das ist ein absolut, sehr 16 Jahre jung. Das ist ein absoluter Superfreak. Das ist auch so ein freaky Athlet.
Welche Position sagst du mir doch noch?
Ja, ich würde schätzen, langer Flügelspieler, irgendwas. Es ist mehr wieder so ein irgendwas. Kann, glaube ich, überall spielen. Ich glaube, er ist sehr roh, aber er ist wahnsinnig athletisch. Okay. Frankreich, Deutschland, für mich auch die zwei besten Kader, bestbesetzten Kader bei der Eurobasket. Frankreich ist absurd. Deutschland wird auch sehr gut aussehen. Bei Deutschland gibt es für mich immer noch zu klären, wie es denn mit so ein paar von diesen Spielern aussieht. Ich bin sehr gespannt auf Tibors späten Saison-Run bei Panathinaikos, ob er denn tatsächlich auch Einsatzzeit bekommen würde. Random übrigens, kleine Story. Ich weiß, ich bin kein Storyteller wie Per. Und die ist auch gar nicht so spannend. Aber ich war vor 2 Wochen, habe ich meine Impro-Comedy-Show am Sonntag gemacht in München. Und moderiere das alles an und schaue dann ins Publikum runter und bekomme den Schock meines Lebens. Sitzt Tibor Pleiss in der ersten Reihe.
Ja.
Hat sich auch noch in die erste Reihe gesetzt, damit ja niemand hinter ihm was sehen kann. Und der war nicht wegen mir da. Er war einfach zufällig bei einer Comedy-Show.
Wusste er, wie du aussiehst, oder kennt er nur deine Stimme?
Nee, er hat mich dann schon erkannt. Ich glaube, er war so halb so, wer ist das? Und dann haben wir uns nach der Show kurz unterhalten. Das war auf jeden Fall sehr cool.
Ja. Hast du ihn in Ruhe gelassen, oder hast du Crowdwork-mäßig, hast du ihn...
Nein, um Gottes Willen.
Starbonus dann. Wenn man bekannt
wird man von denen
in Ruhe gelassen.
Nein, bei der Show gibt's kein Crowdwork, weil ich das verachte. Dementsprechend wäre das eh nie Thema geworden. Aber würde ich tatsächlich auch nicht, wenn der da sitzt, weil es wahnsinnig unangenehm wäre für ihn auch. Gab mal, JT wurde mal angesprochen in Berlin, das wurde mir geschickt, der Clip. Johannes Thiemann war im Downstairs Comedy Club zu Gast, irgendwann im Sommer, und dann hat ihn ein Comedian angesprochen: Hey, du bist doch Johannes Thiemann, kennst du Basti Ulrich? Und Johannes Thiemann war so: Nein.
Das hat mir gut gefallen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, wir haben ein paar Disses dann auch gekriegt. Wir haben auch einen von Daniel Theiss bekommen. Da haben wir alles versucht, ihn in unseren Podcast reinzubekommen. Und meine ursprüngliche Nachricht war, ey, Theiss, was geht? Du weißt, wenn du jetzt schon nach Monaco wechselst, es gibt nur einen einzigen Podcast, bei dem du hoffentlich dann erzählst, was wie es sich anfühlt und so. Und er hat einfach ernsthaft gefragt, ah ja, welchen Podcast meinst du? Ein ehrliche Frage, okay. Ja. Aber eine Sache, also Center auf Umwegen, hat mir auch sehr gut gefallen, nachdem MBC ja, der MBC den Pokal gewonnen hat. Wir waren jetzt in Bamberg und ich habe mich mit jemandem unterhalten und er meinte so, ja, ich habe mich gestern noch mit John getroffen in München. Und ich war so, John ist in München? Was macht John in München? Und also, nach meinem Verständnis war John einfach immer noch in München und ich glaube, es war zu dem Zeitpunkt, waren es 8 Tage oder so nach Pokalgewinn. Ich liebe alles daran, weil es wäre auch mein Plan gewesen, hätte ich jemals einen Pokal gewonnen, du hättest mich einfach 3 Wochen lang nicht mehr ernsthaft bei irgendeinem Training oder sonst irgendwo gesehen. Aha. Und wenn das direkt vom Nationalmannschaftsfenster, dann fand ich einfach nur ehrlich, wenn man dann tatsächlich den ersten nationalen Titel gewinnt, aus Ostdeutschland, dass man einfach sagt, okay, wir sehen uns in 14 Tagen, keine Ahnung, da spielen wir gegen Oldenburg, so bring it in, alles klar, das finde ich grandios.
Ja, finde ich auch cool, muss man wahrscheinlich auch so durchgehen lassen. Daniel Theiss ja übrigens mit seinem Debütspiel gehabt in Frankreich, bislang noch nicht groß auffällig, sehen wir wahrscheinlich dann auch in der Euroleague-Spiel. Aber um noch kurz das abzuschließen. Es ist interessant, dass die Eurobasket gar nicht so tief ist, aus meiner Sicht. Also ich wollte ursprünglich die Top 5 Kader der Eurobasket mal machen.
Also du kannst nur einen Überraschungskader nach Serbien, Frankreich und Deutschland machen. Dann hast du die Bühne frei, aber
genau, so sehe ich nicht. Genau. Ja, ich habe mich dann sehr bemüht, so Kader zusammenzubasteln. Viel zu viel Zeit damit verschwendet, solche Kader zusammenzubasteln. Und ich sehe keinen einzigen, wo ich sagen würde, oh, das ist einer, der mir gefällt. Das ist wirklich spannend, wie, also es wird am Ende wieder Spanien irgendwie im Halbfinale stehen und niemand weiß so genau wieso. Da stelle ich mich schon drauf ein. Ich bin gespannt, ob Nikola Mirotic da eine Option ist für die oder ob das nichts mehr ist. Und dahinter haben wir nur noch so diese bitte rette uns Kader. Also Slowenien in der Theorie und Griechenland mit Giannis, wenn die denn spielen sollten.
Der verbesserte Jumper von Giannis, ist der was für die Fieber? Verändert das irgendwas für dich oder ist es einfach immer noch das Gleiche mit Kalates und Walker und keinem Shooting rum, Giannis rum, gewinnst du kein Scheunentor?
Für mich ist es Letzteres eher und es kommt für mich aber schon auch ein bisschen darauf an, wie die gecoacht sind. Also wir haben in der Vergangenheit schon griechische Nationalmannschaften gesehen, die fürchterlich gecoacht waren, wo man das Gefühl hatte, dem Coach war vorher nicht klar, wer Giannis Antetokounmpo ist. Der trifft den jetzt hier zum ersten Mal. Jetzt hat man Spanoulis an der Seitenlinie. Ich glaube, dass der schon weiß, was er tut. Ich gehe davon aus. Und dementsprechend würde ich auf keinen Fall auf der anderen Seite von Giannis Antetokounmpo stehen wollen. Die Verbesserung seines Jumpers ist, muss man allerdings auch sagen, so ein bisschen, ne, also jetzt, er nimmt halt weniger Dreier, die er nimmt, trifft er überhaupt nicht, also wirft 19% von der Dreierlinie in dieser Saison. Sein Midrange ist, glaube ich, immer noch 5 oder 6 Prozentpunkte unter Ligaschnitt. Also es ist verbessert. Wirklich? Aber es ist
ich sehe immer so Hype-Videos, jetzt schießt er 46% Midrange und so, das Geheimnis und so.
Also ich habe es nicht mehr aktuell gecheckt, das war das letzte Mal, habe ich irgendwie vor dem All-Star-Break geschaut, aber da hat es sich nichts maßgeblich verändert, ist schon immer noch derselbe Spieler, baue eine Wand und hoffe natürlich. Ich sehe keine Mannschaften wirklich bedrohlich, außer, das war der einzige Kader, dieser Überraschungskader vielleicht, der noch nachkommt, ist Litauen. Ist Litauen spannend, weil ich ein großer Matas Buzilis-Fan bin. Der auch in einer weirden Situation spielt, da in Chicago, ein Team, das eigentlich offen tanken möchte, aber es irgendwie nicht hinbekommt, spielt jetzt keine tolle Saison individuell, aber die Ansätze sind immer wieder zu sehen. Und das neben Sabonis, der für mich einer der unterbewertetsten Spieler der NBA ist, der regelmäßig nicht genug respektiert wird dafür, was der da eigentlich abreißt. Mit einem Valanciunas, gut, die beiden zusammen sind immer ein bisschen kritisch, aber für mich ist Litauen, wenn ich jetzt wählen müsste, so insgesamt Platz 4 wahrscheinlich im Kader.
Ist ein guter Call. Jukubaitis ist natürlich auch einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Das wäre vielleicht auch für mich das Hauptargument für eine Entwicklung. Bei Buzelis, bei Buzi Vert ist halt, er hat G-League gespielt, ne? Ein Jahr davor. Ja. Also,
ach so, ja.
Ja, ja. Also, das heißt, G-League und dann NBA. Das heißt, da bin ich mir nicht sicher, dass du dann sofort so ein Fieber-Turnier mit kaum Raps auf Fieber, im Fieber-Basketball sofort so entscheidend verändern kannst. Aber ja, prinzipiell bin ich da, glaube ich, bei dir. Aber das ist es einfach, das finde ich großartig. Für mich sind halt die wiederkehrenden Finals und die wiederkehrenden, ja, Konkurrenzsituationen zwischen Serbien und Deutschland und Frankreich einfach genau das, was wir brauchen. Ich meine, ich bin mir sicher, dass je nachdem, wer kommt bei Serbien, dann geht es unter die ersten 4. Und dann hast du jetzt einfach schon wirklich als deutsche Nationalmannschaft so geile Basketballgeschichte mit, wie gesagt, mit Frankreich sowieso, Eurobasket eröffnet, in der Vorrunde das Spiel gewonnen, dann letztes Jahr in Paris vielleicht eins der besten Spiele der Nationalmannschaft aller Zeiten gemacht, auch da wieder in der Hinrunde gewonnen gegen Frankreich, dann das Spiel verloren gegen Frankreich im Halbfinale und dann mit Serbien genau die gleiche Geschichte, bist du Weltmeister geworden gegen sie im Finale und hast letztes Jahr das Spiel um Platz 3 verloren. Das heißt, du hast jetzt einfach wirklich drei Teams mit Geschichte, mit schon Animositäten gegen sich gegenüber und mit den besten Kadern, die es gibt in Europa.
Fährt Wladimir Lucic mit zur Eurobasket? Habe ich mir lange Gedanken gemacht drüber.
Was hast du dir für Gedanken
drüber? Ich weiß, ich hab's angekündigt, ich habe viel zu viel Zeit verschwendet.
Ich sage nein.
Roster Construction. Ich sag ja. Ich glaube, der fährt mit, also wenn es körperlich irgendwie möglich ist, dann sage ich ja, Wladimir Lucic muss in diesem Kader sein, weil du keinen Spielertypen hast, der das reproduziert für Serbien. Das ist der, für mich muss der in diesen Kader. Und da bin ich sehr gespannt, ob das tatsächlich passieren wird, aufgrund körperlicher Belastung und wie fit er ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Wladimir Lucic da nicht mit will. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch der so ein Typ ist, der alle Fenster gerne spielen würde. Fände ich spannend, ob der da mit dabei sein wird. Weil Wladimir Lucic, ne, also die Form, die er jetzt in der Euroleague zuletzt an den Tag gelegt hat, ist für mich eine der großen Überraschungen dieser Euroleague-Saison. Und damit können wir vielleicht auch so ein bisschen die Transition schaffen rüber zum Euroleague-Basketball. Also, wenn ich eine Sache nicht erwartet hätte, noch spät in dieser Euroleague-Saison, dass Lucic in dieser Form zurückkommt. Lucic sieht besser aus als vor seiner Verletzung. Sieht so gut aus wie seit Jahren nicht mehr für mich.
Ja, auf jeden Fall. Ist eine Riesenüberraschung, geht mir ganz genauso. Das Einzige, was ich noch mit auf den Weg geben würde, ist, glaube ich, dass man manchmal quasi Verletzung als Verletzung abspeichert und natürlich je nach Verletzung ist manchmal viel schwieriger oder manchmal viel einfacher ist, sich quasi seinen Körper wieder auf Basketball vorzubereiten. Oder es kann eben auch, also wenn der klassische, du brichst den rechten Arm und dann trainierst du gefühlt 3 Monate lang, kannst du richtig in tiefes Krafttraining einsteigen, in Prep-Work, in alle möglichen Sachen, um deine an Schwächen zu arbeiten, körperlicher Art und dann eben noch an deiner linken Hand zu arbeiten und du kommst dann irgendwie zurück und siehst super spritzig aus, triffst zwar die ersten Würfe mit deiner rechten Hand nicht, aber bist gefühlt 4 Wochen, nachdem du wieder da bist, besser als du davor warst. Also ich glaube schon, dass man das, dass es tatsächlich auch Ausfälle gibt, wo du eine Chance hast, richtig Nutzen rauszuziehen und dann eben manchmal, dass es dann halt so funktioniert und Lucic bewegt sich mit, was ich, 35 oder 36 irgendwie jetzt besser als in der Phase, wo er vielleicht 5, 6 Jahre kaum eine Pause bekommen hat.
Ja. Das ist einer der großen X-Faktoren für die Bayern, die ein vielleicht ein vorentscheidendes Spiel mithaben könnten, wenn es um die Playoff-Platzierung geht. Gegen Paris am Donnerstag, live bei Magenta Sport natürlich das Ganze. Wir haben ja heute die Signing-Deadline in der Euroleague. Da vielleicht noch ein spontaner Flug drüber. Also es passieren wohl noch ein paar Dinge. Robert Baker wird bei Alba Berlin kommen. so wie es aussieht zumindest. Es kann sein, dass wenn der Podcast rauskommt, dass es dann schon feststeht, G-League-Spieler, da ist der Präsident der Players Union in der G-League, die werden sich also wohl jemand Neuen suchen müssen. Bei den Bayern scheint jetzt nichts mehr anzustehen. Hier sind noch ein paar interessante Namen, die noch auf dem Markt rumfliegen, von denen ich sehr gespannt bin, ob die bis heute Nachmittag dann also noch unterkommen. Pat Beverly zu Real Madrid. Mm. Was würde das ändern für dich?
Es ist zumindest, also ich finde es ein sinnvolles Würfelrollen, tatsächlich. Ich halte diese Mannschaft spätestens nach dem sang- und klanglosen Verlieren des Supercup-Finales in Spanien für in der Form nicht titelfähig. Und ja, keine Ahnung, es sind jetzt noch 3 Monate. Du musst Patrick Beverly nicht heiraten. Du gibst ihm einen Vertrag. Du weißt, es kann noch schlimmer werden. Der kann mit Mario Sonja und dem Trainer und aneinander rasseln. Aber es gibt zumindest eine nicht allzu kleine Chance, dass er irgendwie ein Element ist, was nochmal ein positiver Spark, ein Funke ist, der irgendwas bewirkt. Aber ich glaube, du musst irgendwas tun, weil es sonst nicht genug ist. Mhm. Irgendwas schlummert in dieser Mannschaftskonstellation chemisch, was einfach nicht funktioniert.
Ja. Pat Beverly, der natürlich den Saisonbeginn in Israel verbracht hat. Spannend. Ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwas gibt, was diesen Madrilenen noch helfen würde. Aber klar.
Dann sind es ja auch keine so viel Geld, wie du verbrennst jedes Jahr. Dann ist es jetzt einfach so. Dann, was kostet das? 3 Monate? Dann zahlst du ihm nochmal 50er Ball im Monat oder was weiß ich, 100 im Monat und dann gibst du 300.000 Euro aus und das ist gemessen an den 50 Millionen, die du dieses Jahr verbrennst, vielleicht nochmal ein Risiko, was fair ist.
Ja. Dann haben wir noch eine Verpflichtung. Spieler, mit dem ich nicht allzu vertraut bin, muss ich ehrlich sagen. Isaiah Wong, der bei Žalgiris Kaunas jetzt Lonnie Walker ersetzt, hat vor ganz kurzer Zeit noch für die Charlotte Hornets in der NBA gespielt. Allerdings es ist so ein typischer Spieler, der halt irgendwie die Rotation auffüllt bei so einem Tanking-Team wie die Hornets. Ist im Prinzip ein ähnlicher, nicht ganz unähnlicher Spielertyp zu Lonnie Walker. Das ist ja so ein bisschen die Frage bei Žalgiris. Hast du das Gefühl, sie sind 2 Siege nur zurück vom 10. Platz. Man hat schon ein bisschen den Eindruck, dass es jetzt so, dass die Saison so ein bisschen vorbei ist für die, oder? Oder täuscht
mich das? 100%, nee, ganz genau. Es ist ja einfach, wenn man den Rekord als dann ausgeschrieben dastand, dass sie mit Lonnie Walker 6-13 waren, glaube ich, dann wird ja auch nochmal bewusst, natürlich nach dem sensationellen Start, wie es dann wirklich auch um die Saison bestellt war, wenn man unter die Haube schaut. Von daher sehe ich das nicht. Das Rennen wird heiß genug, aber Žalgiris wird nicht die Pferde haben, da mit einzusteigen. Mhm. Egal, auch wenn sie einen Vogel holen, den du nicht kennst, in der NBA gespielt hat, dann bin ich, dann sagt das alles über den Kollegen aus, glaube ich.
Dann haben wir noch, ich stelle die Frage mal offen, und wenn du sagst, keine Ahnung, dann ist es auch okay. Gibt es denn ein Team, von dem du dir noch einen spezifischen Move wünschen würdest, wo du sagst, wenn die jetzt du musst keinen spezifischen Spieler nennen, weil das wäre, glaube ich, eine unlösbare Aufgabe, aber so ein Spielertypen, den die bis, wenn die den heute noch verpflichten, dann sieht die Saison vielleicht nochmal ganz anders aus hinten raus.
Also es ist für mich, natürlich ist es für mich, was heißt, sie sieht anders aus, Fenner ist Zweiter, aber es ist die größte Baustelle für mich ist immer noch die Fenner 5 und Olympiakos ist jetzt Keenan Evans die große Frage. Wie sieht der aus? Also das Guardplay von Olympiakos war wirklich schwach. Wie gesagt, Thomas Walker ist jetzt nochmal, glaube ich, 4 Wochen raus. Ja. Und soweit ich weiß, haben sie es nicht ersetzt, weil einfach Keenan Evans zurückkommt. Und das ist die Frage, die ich mir stelle. Ansonsten.
Ja, die Entwicklung, wenn ich da einhaken kann. Scheint wohl sich dadurch abzubilden, also es scheint nicht gut auszusehen für Keenan Evans, weil Saben Lee wohl in fortgeschrittenen Talks sein soll mit Olympiakos Pios. Also der soll wohl die Verpflichtung sein. Wir hatten ihn zuletzt in der Euroleague gesehen bei Maccabi Tel Aviv. Ganz genau. Ich bin...
Nee, es gibt nicht für mich diesen einen, ich weiß es nicht, es gibt für mich nicht diese eine Position oder diese eine Mannschaft, wo ich denke, die sind kurz davor. Tatsächlich, fällt mir nichts ein. Was hast du auf dem?
Ja, ich meine, es ist auch deswegen so wahnsinnig schwer, weil es so wahnsinnig schwer ist, da noch jemanden zu finden für die jetzige Situation. Sowieso jemanden zu finden, aber ich würde mir, wenn ich mir eine Sache wünschen könnte, dann wär's so ein 3-and-D-Wing für den FC Bayern Basketball. Mhm. Ich glaube, wenn du einen hochklassigen Euroleague 3-and-D-Spieler hättest in diesem Kader, dann wäre sehr, sehr viel möglich, auch mit Hinblick auf die Playoffs. Aber natürlich ist das auch der Spielertyp, den jeder haben möchte. Und der Spielertyp, den mit Sicherheit auch der FC Bayern Basketball haben möchte. Und von dem es sehr schwer ist, speziell jetzt noch jemanden zu finden. Aber das ist so ein bisschen, was man sich von... Wenn du Wladimir Lucic in absoluter Topform, so einen... Ne, das wäre jetzt noch die Verpflichtung, wo ich sagen würde, das würde nochmal meinen Ausblick auf dieses Team verändern, auch wenn es dann auf die Playoffs zugeht. Aber das ist natürlich alles so ein bisschen Traumgebilde.
Also du hast den Traum von B-Team hast du endlich aufgegeben.
Ja, muss man ja, scheinbar. Ich verstehe es immer noch nicht ganz, was da schiefläuft, aber... da wissen die Involvierten wahrscheinlich deutlich mehr als, also mit Sicherheit deutlich mehr als ich. Wir haben es kurz angerissen vorhin, Tibor zu Panna steht fest. Tibor Pleiss ist also nicht mehr in dieser schwierigen sportlichen Lage da in Sizilien. Vom Absteiger oder Abstiegskandidaten Nummer 1 in Italien zum Euroleague-Favoriten Nummer 1, zu seinem Ex-Coach zurück, zu Ergin Ataman. Ist Tibor Pleiss so das, was wir vorhin besprochen haben, so ein Kaderauffüller? Oder glaubst du, wir sehen innerhalb von kurzer Zeit tatsächlich Tibor Pleiss Minuten?
Nee, ich glaube, dass das also ein absoluter Glücksgriff ist für Panna. Sicherlich auch geprägt durch das Verhältnis von Ataman. Atamans Statements vorher waren ja, okay, er will keinen verpflichten, weil am Ende den du bekommen kannst, ist nicht besser als Mitoglou auf der 5 oder wie auch immer er das, wie er da tricksen will. Das Gute bei Tibor ist, du weißt zwei Dinge. Sollten Jutseven und Lissor wieder dabei sein, wird er ohne zu murren das Handtuch schwingen auf der Bank und super positiv bleiben. Und solltest du einen von den beiden nicht bekommen und du brauchst mal 10 Minuten in einem Euroleague-Finale, dann weißt du, dass Tibor Pleiss an diesem Ort schon gewesen ist und an diesem Ort schon bewiesen hat, dass er die mentale Stabilität hat und das Selbstbewusstsein hat, da eins seiner besten Spiele seines Lebens zu machen und quasi dann wie in Köln ein Euroleague-Finale zu entscheiden. Von daher, wo findest du sowas? Das ist einfach, du kennst den Mann, die Known Commodity, wie es so schön heißt. Und wenn du ihn brauchst, wirst du ihn nutzen können. Auf jeden Fall, dafür hat er die Qualität einfach, dafür ist er fit genug. Und wenn du ihn dann nicht mehr brauchst, dann hast du einen super positiv gestimmten, netten Kerl auf der Bank.
Den werden wir dann auch bald sehen in der Euroleague-Konferenz. Ich würde sagen, wir schauen einfach schon mal voraus. Donnerstag 20 Uhr das Ganze mit Benny Zander und Per Günther. Da ist unter anderem auch Paris Monaco drin. Da ist auch der Classico mit drin. Real Madrid gegen das Barcelona.
Das ist eine Konferenz schon wieder.
Das Ganze begleitet von Lukas Schönmüller. Irgendwelche Gedanken zu dem Spiel, Barca Real, vor diesem, bevor wir da morgen dann sehr genau drauf schauen? Real Madrids ja, letzte einfach, Chance, so ein bisschen noch irgendwie.
Genau, also Barcelona hat quasi wirklich die Möglichkeit, Real Madrid ins Tal der Tränen zu stoßen und alleine das ist es wert, da mal reinzuseppen.
Und dann haben wir unser kostenloses Topspiel am Freitag live oder kostenlos für alle. Alba Berlin zu Gast bei Anadolu Efes, das Ganze mit Benny Zander ab 18.15 Uhr. Habe ich noch irgendwas vergessen, Peer? Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir.
Nein, das Einzige, was ich natürlich, was unter meinen Nägeln brannte, wenn wir schon Euroleague Basketball pausiert haben und. Das ist ja mal die einzige Gelegenheit, dann mal Richtung nordamerikanische Profi-Basketball-Liga zu schauen. Und diese ganze, du hast halt nach zwei Tagen gesagt, Luca, interessiert dich nicht mehr, du bist durch mit dem Thema.
Nee, das war nicht mein Punkt, aber ja, okay.
Ich habe diese Nachricht.
Nee, mein Punkt war, dass alles schon gesagt wurde dazu. Es wurde schon
okay,
alles gesagt.
Okay, der Small Ball der Lakers. Kaufst du ihn oder kaufst du ihn nicht? Zur Erklärung, wir sprechen davon, mit Jackson Hayes bei den Lakers ist, oder der Lakers-Trade mit Luka war nicht unbedingt für dieses Jahr, sondern für die nächsten Jahre, für die nächsten 10 Jahre. Guckt sich was von LeBron ab und dann im nächsten Sommer wirst du super attraktiv sein, um Free Agents akquirieren zu können oder irgendwelche Leute zu bekommen. Und dann bist du quasi ab nächstem Jahr ein Titel-Contender. So, und jetzt
ja.
Haben wir aber zumindest jetzt 2 Spiele, wo es ein bisschen anders aussah. Zumindest Denver Nuggets kommen mit 9 Siegen in Folge in dieses Spiel. Luka bis dahin grausame Auftritte bei den Los Angeles Lakers. Und dann sehen wir eine Saisonleistung, die wirklich uns stutzig gemacht hat, würde ich sagen, als Basketballfans. Nämlich hyperaggressiven Smallball, der dann irgendwie auf Position 1 bis 4 gar nicht so small ist. Wir sehen Austin Reeves auf einmal als dritte Option, in der er einfach, ich glaube, seit Manu Ginobili nicht mehr so überqualifiziert ist. Einfach Closeouts angreifen, Würfe nehmen. Wir sehen, wie gesagt, einfach Physis. Wir sehen Rebounding, nie dagewesenes von auf Position 3 und 2 und 3 und 4 mit LeBron und Luca. Ist das was kraftmäßig durchzuhalten ist, wenn dann die Vanderbilts und die DFS es dann irgendwie so verteidigen müssen, wie sie das getan haben? Oder ist das was jetzt gimmicky-mäßig mal so ein bisschen funktioniert hat in der regulären Saison, aber in den Playoffs auseinandergenommen werden kann?
Also dieses Spiel speziell gegen Denver war für mich so ein bisschen vielleicht Blueprint, wie eine Serie zu Beginn aussehen könnte zwischen diesen beiden Teams. Aber für mich schon auch sehr, sehr gimmicky. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du Nikola Jokic so verteidigen kannst für eine Serie oder für längere Zeit, ohne dass er das massiv bestraft. Er war ganz klar, er hatte, glaube ich, 5 oder 6 Turnover in dem Spiel, was uncharakteristisch ist, und irgendwie 7 Würfe oder 6 Würfe aus dem Feld, weil die Lakers in dem Spiel ja wirklich ganz extrem, das war kein Double-Team und Triple-Team mehr, sondern sie haben ja 4 Spieler abgestellt, im Prinzip für Nikola Jokic in the paint, weil man die Schützen nicht respektieren muss, zumindest nicht alle bei den Nuggets, ne? Russell Westbrook steht dann da oft offen, Aaron Gordon hat, glaube ich, sogar ganz gut geworfen, aber den lässt du halt auch stehen. Du nimmst im Prinzip Jokic raus in diesem Spiel. Und für mich war dieses Spiel mehr perfekte Game Prep von JJ Redick gegen einen Gegner, der da hinkommt nach 9 Siegen in Folge in der Regular Season und sagt, ja, es ist halt doch mal irgendein Spiel. Ne? Mhm. Für mich ist Denver unvorbereitet in diese Partie gegangen und die Lakers maximal vorbereitet, und deswegen sah das da so aus, wie es aussah. Ich glaube, dass die Lakers sehr wohl in dieser aktuellen Konstellation mit Luka und LeBron ein Team sind, vor dem jede andere Mannschaft Angst haben muss in der Playoff-Serie. Ich glaube aber auch, dass das so nicht durchzuhalten ist, wenn du dann gegen Denver wirklich in der Serie spielen musst oder wenn du gegen OKC in der Serie spielen musst. Da fehlt dir dann einfach dieses Element. Ich habe ja noch in diesem Podcast, den wir zu dritt aufgenommen, gesagt, Jackson Hayes, ich war in der Draft ein ziemlich großer Fan von ihm. Er hat es in der NBA nie gezeigt. Vielleicht kann er es jetzt, wenn Luca ihm die Lobs spielt, ein bisschen zeigen. Jackson Hayes ist terrible. Ich glaube, das sieht man schon sehr früh, dass das nix wird. Und ich glaube, dass du dabei bleiben musst, dass du den Smallball für die Regular Season jetzt super benutzen kannst. Ich glaube, die werden sehr gut abschließen, die Lakers. Und glaube dann aber auch, dass gegen die absoluten Top-Teams es zu schwierig wird. Gegen die Länge von Jokic in der Serie oder gegen die Wahnsinnigen von OKC, die ein besseres Smallball-Team. Also die können ja sowohl groß spielen als auch einfach Smallball-Lineups, die meines Erachtens nach noch besser sind als die von den Lakers.
Okay. Besser als die Lakers im Smallball. Im Mano a Mano. Okay, schön. Finde ich gut. Vielen Dank für diese Einschätzung.
Jo. Cool.
Dann habe ich keine weiteren Fragen.
Dann sehen wir dich morgen in der Konferenz.
Yes. Per,
alle einschalten ab 20 Uhr dann, wie gesagt. Und dann nächste Woche du wieder mit Benny, cool. Endlich geht die Euroleague wieder los.
Yes.
Entscheidende Saisonphase. Wir gehen in den Endspurt. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.